Hallo, ihr hört den Podcast des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft. Das IFAA spricht über Themen aus der Arbeitswelt. Dabei erklären wir komplexe Themen einfach und diskutieren mit ExpertInnen über das, was die Arbeitswelt gerade bewegt. Das IFAA spricht in dieser Folge mit Dr. Katharina Stahn und Dr. Stefan Sandrock über einen Klassiker aus dem Arbeitsschutz, nämlich die Gefährdungsbeurteilung. Das ist eine Vorgehensweise, mit der die Ausführung der Arbeit sicher geplant und gestaltet werden kann. Es ist nicht genau vorgeschrieben, wie die Gefährdungsbeurteilung konkret durchzuführen ist. Wichtig ist vor allem, dass sie durchgeführt wird. Grundsätzlich gilt, dass sie für jede ausgeübte Tätigkeit bzw. für jeden Arbeitsplatz erforderlich ist. Wenn in einem Betrieb an mehreren Arbeitsplätzen die gleichen Arbeitsverfahren ausgeübt werden und die Arbeitsplätze gleichgestaltet sind, also zum Beispiel über baugleiche Maschinen verfügen, dann ist es ausreichend, wenn nur einer dieser Plätze, eine Tätigkeit, beurteilt wird. Dabei werden alle vorhersehbaren Arbeitsabläufe berücksichtigt und alle erkennbaren Gefahren betrachtet, die sich zum Beispiel aus den Gefahrenquellen Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufen, Arbeitszeiten, aber auch aus unzureichender Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten ergeben können. Neben überwiegend physischen und physikalischen Faktoren wie mechanischen oder elektrischen Gefährdungen sind auch Gefährdungen durch psychische Belastung zu beurteilen. Der ein oder andere fragt sich sicher, warum es wichtig ist, Gefährdungen durch psychische Belastung zu beurteilen. Warum ist es wichtig? Was ist psychische Belastung überhaupt?
Ja, fange ich mal an. Nora, erstmal vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast.
Gerne.
Was ist psychische Belastung überhaupt? Wird ja im Volksmund so ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen ist es ganz gut, wenn man tatsächlich erstmal ein bisschen Ordnung in die Begrifflichkeiten bringt. Psychische Belastung ist ein Konstrukt, ein arbeitswissenschaftliches Konstrukt und meint alle Einwirkungen, die psychisch auf Menschen einwirken. Im arbeitswissenschaftlichen Sinn ist psychische Belastung deswegen auch nicht als negativ zu verstehen, wie das ja in der normalen Alterssprache durchaus der Fall ist, sondern bezeichnet im Prinzip Einwirkungen, die von außen auf den Menschen einkommen. Belastung ist also ein arbeitswissenschaftliches Konstrukt. Sie gibt es an jedem Arbeitsplatz. Die Auswirkungen der Belastung auf den Menschen sind davon zu trennen. Die nennt man nämlich Beanspruchung. Das sind also, ist also sozusagen die Auswirkung der Belastung auf den Menschen. Und diese ist von den Leistungsvoraussetzungen, die wir Menschen mitbringen und in denen wir uns auch unterscheiden, abhängig und natürlich auch von verschiedenen Bewältigungsstrategien, die wir haben. Auch die Beanspruchung ist eine neutrale Funktion der Belastung. Es wird also von der Belastung und den Leistungsvoraussetzungen beeinflusst. Und erst was hinterher dabei rauskommt, nämlich die Beanspruchungsfolgen, die sind letztlich zu bewerten. Die können einmal positiv sein, wie Lernen, Kompetenzentwicklung, Aktivierung am Arbeitsplatz, also durchaus erwünschte Folgen, die auch ein Arbeitgeber erwarten kann, wenn die Arbeit gut gestaltet ist. Hier in diesem Konstrukt der Gefährdungsbeurteilung geht es aber darum, negative Beanspruchungsfolgen zu verhindern, wie zum Beispiel Monotonie erleben, Stress erleben, psychische Sättigung oder herabgesetzte Wachsamkeit, hängt je nachdem von der Arbeitsgestaltung ab. Und die Gefährdungsbeurteilung ist ein Werkzeug, präventiv diese Faktoren zu berücksichtigen, die Auswirkungen auf diese negativen Beanspruchungsfolgen haben.
Okay, und das muss ich auch machen als Arbeitgeber, die psychische Belastung berücksichtigen?
Genau, um es konkreter noch zu sagen, der Arbeitgeber muss die Gefährdungen, die durch psychische Belastungsfaktoren möglicherweise resultieren können, in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen, bewerten und entsprechend Maßnahmen ableiten.
Hat psychische Belastung denn etwas mit psychischen Störungen zu tun? Also wenn man sich mal die Medien anschaut, dann kann man das hier oder da schon mal finden.
Das beantworte ich sehr gerne. Hallo, auch von meiner Stelle. Nein, definitiv nicht. Es ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass psychische Belastung nicht gleichbedeutend ist mit psychischer Störung. Und auch negative Beanspruchungsfolgen haben erstmal nichts mit psychischer Störung zu tun. Die Entstehung psychischer Störungen ist durchaus komplex. Das heißt also, es gibt nicht nur eine Ursache, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, die zur Ausbildung einer psychischen Störung beitragen. Und generell kann Arbeit als protektiver, also schützender Faktor angesehen werden. Die Gefährdungsbeurteilung verfolgt eben auch nicht das Ziel, bei den Beschäftigten eine psychische Störung zu entdecken. Diese Angst muss manchmal den Beschäftigten genommen werden, wenn wir vor Ort sind in den Betrieben. Und da ist es wichtig, die Begrifflichkeiten psychische Belastung und psychische Störung klar voneinander zu trennen. Es passiert nämlich gar nicht so selten, dass alles in einen Topf geworfen wird und entsprechende Vorbehalte bzw. Verwirrung dazu entstehen.
Ja, vielen Dank mal da für die Aufklärung und auch einmal zu betonen, wie wichtig das ist, dass dann auch die Beschäftigten keine Sorge haben, dass da jemand ein psychologisches Testverfahren anwendet.
Genau.
Und also ihr kümmert euch dann ganz klassisch um die psychische Belastung. Kann ich die denn messen?
Also ich fange mal an, eigentlich nicht. Die psychische Belastung ist ja, wie ich eben schon dargestellt habe, ein arbeitswissenschaftliches Konstrukt, quasi die Summe der Einwirkungen. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, was könnte denn auf Beschäftigte einwirken, dann sind das ja Einwirkungen aus der Arbeitsumgebung, Lärm, Klima, Beleuchtung, dann sind es Einwirkungen, wie es ja auch in der Einführung schon gesagt wurde, aus Arbeitsabläufen und aus der Arbeitszeit. Und da jetzt ein Maß oder eine Maßzahl zu entwickeln, um die psychische Belastung, zu messen, das ist in der Vergangenheit schon versucht worden. Das ist aber natürlich relativ schwierig. Deswegen ist es eher sinnvoll, sich auf die einzelnen Faktoren zu konzentrieren und zu prüfen, wo, an welcher Stelle kann ich denn da eine Messung durchführen. Und wo kann ich entsprechend prüfen, wo Gefährdungen vorliegen? Und dann muss man natürlich auch an der Stelle prüfen, wo ist es denn relativ einfach? Also wo gibt es vielleicht auch Vorgaben seitens des Gesetzgebers? Wo gibt es Grenzwerte oder Auslösewerte, ab denen der Arbeitgeber gehalten ist, Maßnahmen zu ergreifen? Und wo gibt es das auch vielleicht nicht? Und das führt uns dann dazu, dass wir auch überlegen müssen, Stichwort Gefährdungsbeurteilung, wo sind denn Beurteilungskriterien? Also wo findet der Arbeitgeber Beurteilungskriterien, um die Gefährdung beurteilen zu können? Unter welchen Bedingungen ist überhaupt von der Gefährdung durch psychische Belastung bei der Arbeit auszugehen? Und da kann man sich betrieblich helfen, wenn man prüft, gibt es denn Vorschriften und Regeln, beispielsweise die Arbeitsstättenverordnung und das dazugehörige Regelwerk, was Hinweise gibt, wo es Werte gibt, an denen sich der Arbeitgeber bei der Arbeitsgestaltung und damit auch bei der Gefährdungsbeurteilung orientieren kann. Ein weiterer Punkt wären normergonomische Arbeitsgestaltung, da rein zu gucken, zu prüfen, wo gibt es entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse zu der Thematik, wo gibt es arbeitswissenschaftliche Empfehlungen, zum Beispiel seitens des IFA oder auch der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder der Berufsgenossenschaften, die ja in ihren Branchenregeln auch einige Informationen für die Betriebe und Unternehmen zur Verfügung stellen. Habe ich das alles nicht, muss ich letzten Endes einen betrieblichen Beurteilungsmaßstab anlegen, der natürlich trotzdem die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse und arbeitspsychologischen Empfehlungen auch berücksichtigen sollte.
Okay, vielen Dank. Also ich habe euch beide natürlich vor allen Dingen deswegen eingeladen zu dem Thema, weil ihr beiden die Autoren seid des Kompaktverfahren psychische Belastung, kurz KPB. Wollt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen? Was versteht man unter dem KPB? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, sehr gerne. Das KPB ist ein praxisorientiertes Werkzeug, das Fachkräften und Experten an die Hand gegeben werden kann und das sie entsprechend nutzen können, um die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Es gibt praktische Checklisten und konkrete Gestaltungshinweise, die die betrieblichen Praktiker dann anwenden können. Heißt natürlich nicht, dass die betrieblichen Spezifika nicht nochmal berücksichtigt werden sollten. Also es ist faktisch nicht möglich, alle möglichen Gefährdungen aufzulisten und das wäre auch sicherlich nicht zielführend. Deswegen sollten die Betriebe immer schauen, fehlt vielleicht etwas in der Liste oder was sind die Besonderheiten an bestimmten Arbeitsplätzen, damit die entsprechend berücksichtigt werden können. Das KPB wurde angereichert durch Ideen und Gestaltungshinweise direkt aus den Unternehmen und auch durch die Sozialpartner. Deswegen ist es sehr praxisorientiert anzusehen und enthält entsprechende Empfehlungen der GDA. Das ist die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie. Das ist eine dauerhaft angelegte Plattform von Bund, Ländern und den Unfallversicherungsträgern, die das Ziel hat, den Arbeitsschutz in Deutschland noch besser zu machen und da vor allem Kleinbetrieben praxisnahe Unterstützung anzubieten. Und die GDA hat Gestaltungsbereiche erarbeitet, die Betriebe bei der Gefährdungsbeurteilung beachten sollten. Sie dienen quasi als roter Faden.
In Ergänzung vielleicht zu GDA, das KPB berücksichtigt natürlich auch die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den entsprechenden nationalen und internationalen Normenreihen festgelegt sind, damit man da also auch im Betrieb eine gemeinsame Sprache sprechen kann und sich darauf verlassen kann, dass zum Beispiel die Konzepte Belastung und Beanspruchung dezidiert getrennt behandelt werden, damit in den Betrieben klar ist, dass es eben um die Arbeitsgestaltung geht und nicht um das Herumdoktern an Beschäftigten beispielsweise oder um psychische Störungen. Das ist da also auch nochmal ganz deutlich hervorgehoben.
Okay, vielen Dank. Also ihr habt jetzt gerade gesagt, das KPB bietet einen, einen schönen roten Faden für die Betriebspraktiker. Wie ist denn jetzt das Vorgehen? Also angenommen, ich sage, ich möchte eine Gefährdungsbeurteilung Psyche bei mir im Betrieb durchführen. Ich nehme das KPB zur Hand. Wie sind denn meine Schritte?
Schritte sind zunächst mal sich darauf einigen mit den betrieblichen Stakeholdern, dass man diese Vorgehensweise wählen will. Und bevor man dann jetzt sich einzelne Items anguckt oder Fragestellungen angeht, ist es erstmal sinnvoll, sich überhaupt zu überlegen im Betrieb, welche Daten liegen denn überhaupt schon im Unternehmen vor, die Hinweise darauf geben könnten, dass das Verhältnis von psychischer Belastung und Beanspruchung vielleicht nicht ganz günstig ist. Da können ja auch betriebliche Daten wie Fehlzeiten, Wegbewerbungen aus Abteilungen, Beschwerden von Beschäftigten hinweisen. Darauf können Hinweise geben, Meldungen aus dem Bereich Qualität, Schnittstellenprobleme, die vorher schon vorlagen, die durchaus auch Hinweise auf zum Beispiel eine Überlastung oder fehlende Absprachen geben können. Das sollte man sich also grundsätzlich erstmal angucken, um dann auch priorisieren zu können, wo man dann tätigkeitsbezogen anzufangen hat. Und danach kommen also die Schritte, die sich auch ganz normal an dem Vorgehen der Gefährdungsbeurteilung orientieren, wie sie auch in den Betrieben bekannt sein sollte, nämlich dass man zunächst einmal Tätigkeiten festlegt, die man sich angucken möchte im Betrieb unter dem Fokus Gefährdungsbeurteilung. Das muss nachvollziehbar erfolgen. Das heißt also, es muss nachvollziehbar sein, warum man im Betrieb dazu kommt, Tätigkeitscluster so oder so festzulegen.
Das, was ich in der Einleitung gesagt hatte, mit, ne, wenn mehrere Arbeitsplätze gleich gestaltet sind und auch der gleichen Führung zum Beispiel unterliegen, dass man sich dann da nur einen Arbeitsplatz rauspickt und einen Beschäftigten an diesem Arbeitsplatz dann dazu befragt und nicht alle in der Abteilung.
Genau, wichtig ist ja nicht nur das Befragen, sondern auch die Beobachtung, ne? Also es ist ja beides, es ist ja ein partizipativ angelegtes Verfahren, muss man tatsächlich sagen, weil auch die Erfahrungen der Stelleninhaber und Inhaberinnen da natürlich auch eine Rolle spielen, aber auch der Führungskräfte, die man dann befragen kann. Aber dazu komme ich gleich noch. Wichtig ist also erstmal das Festlegen und auch im Büro, weil du es gerade angesprochen hast, selbst wenn zwei Personen in gleich ausgestalteten Büros an einem Computer sitzen und vor einem Computerprogramm sitzen, heißt ja noch nicht, dass die Tätigkeit dieselbe ist, denn ich könnte mir vorstellen, Controlling und HR-Business-Partner sitzen beide am Computer, haben aber unterschiedliche Tätigkeitsanforderungen. Das heißt, das müsste man dann einfach getrennt sich angucken, weil auch die Anforderung der Arbeitsaufgabe und die damit verbundenen Belastung natürlich eine unterschiedliche ist. Nächster Schritt ist also dann, dass man hergeht, checklistenbasiert mit dem KPB und versucht, die psychische Belastung und die daraus resultierenden Gefährdungen zu ermitteln. Das ist eigentlich relativ einfach, weil mit den, glaube ich, derzeit 83 Items oder Kriterien, die als Leitfaden dienen, wie eben ja schon angesprochen, man an die relevanten Punkte kommt. Prozessorientiert kann der Experte, der betriebliche Experte, die Arbeitsplätze entsprechend erheben. Danach ist der Schritt, dass die Gefährdungen zu beurteilen sind. Und wir hatten ja eben schon angesprochen, die Beurteilungsmaßstäbe. Das KPB bietet da, wo es welche gibt, auch die entsprechende Hilfestellung mit dem Verweis auf die entsprechenden technischen Regeln an, sodass der Anwender also da direkt den Bezug dann auch bekommt und an die entsprechenden Grenzwerte bekommt und auch Maßnahmen angeboten bekommt, was er umsetzen kann. Die Beurteilung erfolgt dann sinnvollerweise auch im betrieblichen Dialog, weil bei der Beurteilung der Gefährdung auch sicherlich immer betriebliche Belange mit zu berücksichtigen sind. Beurteilen heißt, gibt es einen Maßstab, den ich einhalten muss, und wenn nicht, wenn ich ihn nicht einhalten kann, muss ich als Arbeitgeber Arbeitsschutzmaßnahmen entwickeln. Und auch dazu gibt es dann entsprechende Hilfestellungen, weil es Vorschläge gibt, welche Maßnahmen denn bei bestimmten Arten der Belastung ergriffen werden könnten. Der nächste Schritt ist dann das Umsetzen dieser Maßnahmen, denn das ist ja eigentlich auch das Ziel der Gefährdungsbeurteilung, zu prüfen, ob Arbeitsgestaltungsmaßnahmen erforderlich sind und die dann entsprechend auch umsetzen. Der nächste Schritt ist dann die Überprüfung der Wirksamkeit. Das kann man dann entweder machen, indem man die Items nochmal anwendet oder auch mit einer kleinen Befragung kurz die Mitarbeiter anspricht, ist ein Prozess besser geworden, hat sich etwas geändert, oder tatsächlich durch eine Beobachtung beispielsweise sieht, ob Arbeitsmittel dann ergonomisch verwendet werden, wenn das denn jetzt ein Grund wäre, der rausgefunden würde oder eine Ursache. Des Weiteren ist die Gefährdungsbeurteilung fortzuschreiben. Das heißt, der Arbeitgeber muss nach einem bestimmten Zeitfenster prüfen, ob die Gefährdungsbeurteilung noch aktuell ist, und das entsprechend dann auch dokumentieren. Und wenn sich Änderungen in der Arbeitsaufgabe oder in Arbeitsabläufen ergeben haben, muss er dann auch noch prüfen, ob das anlassbezogen noch der Stand der Technik ist oder ob sich neue Gefährdungen möglicherweise ergeben haben. Der Prozess ist zu dokumentieren. Es gibt Mindestanforderungen, die werden entsprechend auch im KPB beschrieben, und das KPB hat auch Dokumentationshilfen, und wir sind auch gerade dabei, ein Excel-Tool zu entwickeln, wo entsprechend die Arbeitgeber auch unterstützt werden, das dann digital zu dokumentieren und entsprechend vorzuschreiben.
Was, glaube ich, nochmal für die Betriebe wichtig ist, ist klarzustellen, dass es nicht darum geht, Befindlichkeiten einzelner Beschäftigter in irgendeiner Form zu bewerten, zu erfassen, sondern dass der gesetzliche Auftrag darin besteht, das Ganze so objektiv wie eben möglich anzugehen. Und das erleben wir auch durchaus, dass in den Betrieben da nicht sich die Teilnehmer nicht ganz so einig sind und dass man da erstmal Klarheit schaffen muss, was ist überhaupt Sinn und Zweck einer Gefährdungsbeurteilung, und dass die Beschäftigten auch wissen, dass aus diesen Schritten, die Stefan beschrieben hat, doch konkrete Maßnahmen erfolgen sollten, die die Beschäftigten in welcher Form auch immer dann zu spüren bekommen, erleben können und dann im Idealfall natürlich auch eine Verbesserung zum Beispiel von Prozessen nachvollziehen können.
Okay, ja, das ist ganz interessant. Da habe ich direkt noch mal eine Zwischenfrage zu. Denn wie ist das denn jetzt zum Beispiel? Es wird ja auch irgendwie geschaut, wie stressig ist das Arbeitserleben. Wie wähle ich denn jetzt aus, welchen Arbeitsplatz, der mit welchem Kollegen besetzt ist, jetzt aus den zu beobachten, beziehungsweise den zu interviewen und zu fragen? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da ist jemand, der ist mit allem und jedem unzufrieden, und es ist permanent irgendwie überfordert, aber das betrifft alle anderen, die gleiche Arbeit machen, nicht. Wie kann ich denn dann objektiv hingehen und sagen, den wähle ich aus und den wähle ich auf keinen Fall dafür aus? Gibt es da so ein Patentrezept, Stefan?
Nein, also ein Patentrezept gibt es sicherlich nicht, aber es gibt betriebliche Übungen sicherlich dazu, die wir in der Vergangenheit und auch beim jetzigen Anwenden des Verfahrens sehen, nämlich dass zum Beispiel die Betriebsparteien, die zu bestimmen haben, ob so ein Verfahren, eine Vorgehensweise gewählt wird, den Arbeitsplatz gemeinsam aussuchen und die Tätigkeit und vielleicht dann auch bestimmen, wer denn auskunftsfähig ist. Und sinnvollerweise im Rahmen eines Beobachtungsinterviews wird eine Person genommen, die in der Lage ist, die Tätigkeit zu beschreiben, denn es geht eben nicht darum, jemanden rauszufinden, der gerade besonders gestresst ist. Wenn man das aber in diesem Kontext beobachten würde und es ist vorher noch nicht aufgekommen, dann hat man hier die Möglichkeit, und auch da gibt es einen kleinen Exkurs im KPB, diesem Mitarbeiter natürlich trotzdem zu helfen, wenn er dauernd gestresst ist, nämlich zu gucken, braucht der tatsächlich vielleicht auch eine professionelle Unterstützung, die mit der Gefährdungsbeurteilung an und für sich aber überhaupt gar nichts zu tun hat. Denn hier geht es wirklich darum, zu prüfen, gibt es Gefährdungen durch die Tätigkeit, durch die Arbeitsaufgabe, durch Abläufe, durch die Prozesse, die man sich dann angucken muss und nicht darum, Befindlichkeiten rauszuheben. Wenn man das natürlich hat, das hat Kathi sicherlich schon in der praktischen Anwendung erlebt und ich auch, dass man Mitarbeiter hat, die eher von sich etwas erzählen als von den Arbeitsprozessen, dann ist es natürlich sinnvoll, diesen moderierten Gesprächsprozess so zu steuern, dass der Fokus der Aussagen dann auch wieder Richtung Tätigkeiten gelenkt wird. Und das gelingt eigentlich relativ gut, wenn man auch dem Mitarbeiter dann darstellen kann, dass es genau um das geht und nicht um die Befindlichkeiten.
Ja, das leitet mich so ein bisschen über zur nächsten Frage, weil wir haben jetzt sehr viel über das Verfahren gesprochen. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr auf die Inhalte eingehen, und zwar zu dem Thema, welche Indikatoren man jetzt eigentlich wirklich betrachtet dabei. Also was sind die konkreten Beobachtungsinhalte bzw. auch Frageninhalte, die man bei der psychischen Belastung berücksichtigen sollte?
Also um ein paar Klassiker zu nennen, fange ich einfach mal an. Das wäre zum Beispiel der Arbeitsinhalt, die Arbeitsaufgabe. Also zum Beispiel die Frage nach der Gestaltung des Informationsangebots für die Beschäftigten oder wie viel Handlungsspielraum bei der Ausführung der Tätigkeit besteht. Ebenso sollte man schauen, wie die Arbeitszeit gestaltet ist oder ob Störungen, Arbeitsunterbrechungen häufig vorkommen. Ganz wichtig ist das Betrachten der sozialen Beziehungen, also wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Führungskraft und zwischen Kolleginnen und Kollegen. Gibt es häufige Konflikte, die von verschiedenen Beschäftigten berichtet werden? Grundsätzlich sollten mögliche Gefährdungen aus der Arbeitsumgebung schon in der, ich nenne es jetzt mal, technischen Gefährdungsbeurteilung oder in der physikalischen Gefährdungsbeurteilung untersucht und bewertet worden sein. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass auch diese Gestaltungsbereiche Einfluss auf die psychische Belastung haben. Entsprechend ist zu prüfen, ob die jeweiligen Aspekte am Arbeitsplatz auftreten und ob sie einen ungünstigen Einfluss haben können. Ergonomische Arbeitsmöbel, ausreichende Beleuchtung, gut belüftete Räume. Es ist tatsächlich so, dass eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung nicht nur Einfluss auf die physische, sondern tatsächlich auch auf die psychische Belastung hat.
Vielen Dank. Das hat mich jetzt mal nochmal direkt zu einer weiteren Frage geführt, weil du ja gerade gesagt hast, dass viele aus der physikalischen oder aus der physischen Gefährdungsbeurteilung Einfluss auf die psychische Belastung hat. Kann ich mir total vorstellen, zum Beispiel ja auch, dass das Lärm ist natürlich einerseits, wenn der stark ist und wenn der häufig vorkommt, dass das natürlich eine Auswirkung auf meine Ohren hat, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwann mir deutlich aufs Gemüt schlagen kann. Wie werden denn die Belastungsfaktoren bewertet? Also welches Maß gilt letztlich bei der Beurteilung?
Ja, da kann ich vielleicht kurz was zu sagen, denn es geht genau um einzelne Belastungsfaktoren, ja, die zu berücksichtigen sind. Und für einige, das hatte ich ja auch eben schon angesprochen, gibt es Maßstäbe zum Beispiel aus dem technischen Regelwerk. Und du hast gerade das Thema Lärm angesprochen. Auch bei extraoralen, also nicht das Gehör betreffenden Lärmwirkungen, also Lärm, der vielleicht zu Lärmstress führt, wenn man das so formulieren will, oder zu Konzentrationseinbußen führen kann, vor allen Dingen Sprachschall, gibt es Grenzwerte, an denen man sich orientieren kann. Sollte als Arbeitgeber in den entsprechenden Räumen für das Gleiche gilt auch für Raumabmessungen und das Aufstellen beispielsweise des Bildschirms, also ergonomische Kriterien, die ja auch dazu führen können, die vermeintlich erstmal körperlich sind, aber auch dazu führen können, dass ich mich vielleicht mehr anstrengen muss oder eine Arbeitsaufgabe nicht so gut bewältigen kann. Da kann ich mich daran orientieren. Für Aspekte wie beispielsweise Führung ist das ein bisschen schwieriger. Natürlich weiß man, dass es bestimmte Richtlinien gibt, wie nicht destruktiv zu führen, die Mitarbeiter nicht zu beleidigen, ihnen eine soziale Unterstützung zu gewährleisten, Feedback zu geben, konstruktives Feedback zu den Aufgaben. Das sind qualitative Hinweise, die man aus der Forschung auch kennt. Die kann man aber nicht quantifizieren. Und da kommt vielleicht bei der einen oder anderen Facette auch das Thema guter Menschenverstand, gesunder Menschenverstand zum Tragen, der zumindest dabei unterstützen kann. Und wir haben in dem KPB auch durch Erläuterungen diese qualitativ zu berücksichtigenden Beurteilungsmaßstäbe erwähnt. Das muss man dann aber im Betrieb möglicherweise dann auch ausloten. Es ist aber keine Raketenwissenschaft.
Okay, wir haben jetzt ganz viel über zum Beispiel Produktion oder auch über den Büroarbeitsplatz an sich gesprochen. Ist das KPB auch für mobile Arbeit anwendbar? Weil das ist ja jetzt in den letzten Jahren deutlich, deutlich gestiegen.
Ja, das geht. Das IFA hat zu diesem Thema ein Handbuch veröffentlicht mit dem Namen Ganzheitliche Gestaltung mobiler Arbeit. Was vielleicht ein bisschen als Hintergrundinfo dienen sollte, ist, dass für die mobile Arbeit die Arbeitsstättenverordnung nicht gilt. Aber selbstverständlich müssen die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsschutzgesetzes beachtet werden. Das heißt zum Beispiel, auch für mobile Arbeitsplätze muss eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Die Verpflichtung zur Gefährdungsbeurteilung bedeutet also, dass der Arbeitgeber die oben aufgeführten Fallgestaltungen, wenn diese für die jeweiligen Tätigkeiten relevant sind, betrachten und Maßnahmen hieraus ableiten muss. Die Gefährdungsbeurteilung ist ein präventives Instrument des Arbeitsschutzes und muss daher vor Antritt der Tätigkeit erfolgen. Mögliche Gefährdungen bei mobiler Arbeit können sich zum Beispiel ergeben durch Dienstreisen, das Arbeiten in Hotelzimmern, direkt beim Kunden, aber eben auch zu Hause.
Dankeschön. Wie kann man denn Betrieben und Führungskräften und Beschäftigten das Thema grundsätzlich schmackhaft machen? Weil wir wissen ja, es macht nicht jeder eine psychische Gefährdungsbeurteilung.
Ja, also wenn ich genau auf diesen Begriff schon mal eingehen muss, das schreckt auch ab. Der Begriff psychische Gefährdungsbeurteilung suggeriert ja, dass das sozusagen eine Extraveranstaltung wäre. Und das darf es eigentlich nicht sein, denn es gibt eine Gefährdungsbeurteilung, und auch psychisch oder psychisch wirksame Faktoren sind darin zu berücksichtigen. Das macht es, glaube ich, noch deutlicher. Also der Begriff der psychischen Gefährdungsbeurteilung suggeriert sowohl bei den Arbeitgebern, aber auch bei den Beschäftigten, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit der Psyche. Und man hat gleich die Assoziation zu der Thematik, ja, irgendwie sind wir doch alle ein Stück weit gestört. Das darf es allerdings nicht sein. Und ich glaube, das Wording ist da wichtig, denn eigentlich geht es doch hier um Arbeitsprozesse und die Gestaltung von Prozessen, die störungsarm sein sollen, um die Gestaltung von sozialer Zusammenarbeit, Thema Führung, Weitergabe von Informationen, Rückmeldung, habe ich die Informationen richtig verstanden? Also das, was vielleicht auch ein gesundes Zusammenleben auf der Arbeit ausmacht. Was eine Werbung oder sein könnte, oder um das Thema schmackhaft zu machen, ist das, was wir beobachtet haben, wenn wir auch Betriebsbeispiele gesammelt haben, wie zum Beispiel in der Zeitschrift Leistung und Entgelt, die ist auch jetzt schon ein paar Jahre alt, aber da sind auch Betriebspraktika zu Wort gekommen, dass es eigentlich auch darum dann geht, Prozessverbesserungen zu ermöglichen. Dass Dinge auch auftreten, die vielleicht aus dem Lean-Management, Thema Ordnung und Sauberkeit suchen, dass die hier auch eine Rolle spielen. Das ist in dem einen oder anderen Betrieb nicht so bekannt und auch vielleicht nicht bei den Erstellern von Gesetzen. Das ist aber ein Punkt, der natürlich das Thema attraktiv macht. Und seien wir ehrlich, in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels machen natürlich viele Unternehmen auch schon mehr als das, was gesetzlich gefordert ist. Und auch Kleinst- und Kleinunternehmen setzen sich mit der Thematik auseinander, nennen es aber vielleicht auch gar nicht so. Nennen es nicht, wir machen jetzt hier eine Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung, dokumentieren das vielleicht auch etwas anders. Das vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen.
Ja, vielen Dank, Stefan. Also wir haben gelernt, welche Faktoren sich alle auf die Psyche auswirken können, welche Belastungen gegebenenfalls schädliche Auswirkungen haben können und wie Betriebe ihre Arbeitsplätze und Arbeitsverfahren dahingehend beurteilen und Maßnahmen ableiten können. In den Shownotes findet ihr den Link zum KPB selbst, zu unserem Buch Ganzheitliche Gestaltung mobiler Arbeit und zu einem Video, das anschaulich erklärt, wie eine Gefährdungsbeurteilung gelingt. Falls ihr euch nicht sicher seid, wie ihr die Gefährdungsbeurteilung Psyche in eurem Betrieb umsetzen könnt, kontaktiert gerne Dr. Stahn oder Dr. Sandrock. Ihre Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist Nora Johanna Schüth. Wenn es euch gefallen hat, hört gern wieder rein und folgt unserem Podcast. Das IFAA sprach mit Katharina Stahn und Stefan Sandrock. Danke an euch beiden für eure Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und damit auch für eure Zeit. Und bis demnächst.